Lukas 10, Vers 25. Hat jemand von euch schon mal von dem Zuschauereffekt gehört? Oder im Englischen Bystander-Effekt oder Bystander-Apathy? Das ist ein Begriff aus der Sozialpsychologie. Im Prinzip geht es um unterlassene Hilfeleistung. Irgendjemand liegt verletzt auf der Straße und die Leute gehen vorbei und tun so, als würden sie es nicht sehen oder ignorieren das Ganze. Oder Psychologen haben da auch Versuche gemacht, irgendwo am Strand, irgendwer klaut ein Radio und sie gucken, wie viele Leute eingreifen und naja, es ist ein relativ hoher Prozentsatz, die das ignorieren. Ich habe gestern ein interessantes Video auf YouTube gesehen, da haben Studenten das ausprobiert. Da hat sich einer auf die Straße gelegt, einfach auf irgendeinen Radfahrweg, Leute sind spazieren gegangen mit den Rollerskates vorbeigefahren und haben die Kamera mitlaufen lassen. Sehr interessant. Immer wieder ist er stehen geblieben, hat gefragt, ist alles okay, aber dann gab es Leute, die sind da Ehepaare Hand in Hand vorbeispaziert mit dem Fifi, der Hund hat geschnüffelt an der Person, die da liegt und die sind weitergegangen, Fahrradfahrer, die vorbeifahren. Ziemlich krass, heute werden wir vielleicht das bekannteste Beispiel sehen für unterlassene Hilfeleistung. Das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Aber ich möchte zuerst den Kontext anschauen mit euch. Lasst uns im Vers 25 lesen. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn, das heißt Jesus, und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Ein paar Punkte hier. Was ist ein Gesetzesgelehrter? Gesetzesgelehrter oder Schriftgelehrter, das ist dasselbe. Das waren die Theologen damals. Er war ein Gelehrter im Gesetz, das heißt in der Tora, den fünf Büchern Mose. Wir würden heute sagen, er war ein Theologe, ein studierter, gebildeter, angesehener, religiöser Mann, selbstgerechter Mann. Und vielleicht hat er überhört, dass Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, im Vers 20, freut euch, dass eure Namen in den Himmeln aufgeschrieben sind. Und dann hat den Vater gepriesen, dass er das nicht den Weisen und den Verständigen offenbart hat, sondern den Unmündigen. Und so hat der Schriftgelehrte wohl die Jünger gesehen. Das waren irgendwie so ungebildete Fischer, irgendwo die Unmündigen. Und er hat sich selbst wahrscheinlich eher für einen Verständigen und für einen Weisen gehalten. Und ganz sicher haben die Jünger nicht seinem Ideal entsprochen. Und vielleicht hat ihn das so ein bisschen gewurmt. Und vielleicht war das die Motivation, warum er hier zu Jesus kommt. Weil wir sehen hier, er stand auf und er versuchte Jesus. Er hat Jesus eine umstrittene Frage gestellt, die umstritten war, viel diskutiert in Theologenkreisen. Und es war wieder mal so eine Frage, egal was Jesus antwortet, irgendjemand wäre nicht glücklich damit gewesen. Also irgendwo hätte er sich Feinde gemacht, hätte er sich unbeliebt gemacht. Aber dritter Punkt, den ich machen will, es ist eine sehr wichtige Frage, die er gestellt hat. Vielleicht die wichtigste Frage im Leben eines Menschen. Was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Diese Frage nach dem ewigen Leben, ewiges Leben in Beziehung mit Gott, ist damit gemeint. Wenn wir von ewigem Leben reden, geht es nicht nur um ein langes Leben. Ja, wir werden in die Ewigkeit leben. Es geht um Lebensqualität. Die Qualität eines Lebens in Beziehung mit Gott. In Ewigkeit. Die Wahrheit ist, alle Menschen werden ewig leben, was die Zeitspanne anbelangt. Die einen im Himmel, die anderen in der Hölle. Frage ist, wie werden wir leben? In Beziehung, in Gemeinschaft mit Gott, wozu wir geschaffen sind, oder getrennt von ihm? In Finsternis. Wichtige Frage. Frage nach dem ewigen Leben. Bist du dir sicher, dass du ewiges Leben hast? Ist es klar für dich? Das ist eine wichtige Frage und das wird sich hier in diesem Leben entscheiden. Die Bibel sagt uns ganz klar, jedem Menschen ist es gesetzt, einmal zu leben, Nicht Reinkarnation, so Blödsinn. Nee, einmal zu leben und dann danach kommt das Gericht. Wie wir letzte Woche besprochen haben. Die Frage ist, was hast du mit Jesus gemacht eigentlich? Das ist die Hauptfrage im Gericht. Hier, dieses Leben ist der Platz oder die Zeit, wo wir uns entscheiden. Bist du dir sicher, dass du ewiges Leben hast? Und wenn du sagst, ja, ich bin mir sicher, dann würde ich fragen, ja, warum sollte Gott dich zu ihm lassen? Was würdest du antworten, wenn ich dich frage, warum sollte Gott dich zu sich lassen? Bei diesem Mann sehen wir, das ist der vierte Punkt, dass er gesetzlich war. Er hat gesagt, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu erben? Was muss ich getan haben? Also er hat gedacht, er konnte sich das ewige Leben mit Gott irgendwie verdienen. Und viele denken so. Ich habe früher so gedacht, bin 18 Jahre lang in die Kirche gelaufen, habe gedacht, oh ja, ich gehe in die Kirche, ich habe niemanden umgebracht, bin ja eigentlich ein ja, ganz ein guter Mensch. Natürlich wird Gott mich annehmen. Und alle Religionen der Welt geben dieselbe Antwort. Was hast du getan? Tun? Muss ich zu Gott hin verdienen? Durch gute Werke oder für irgendwas, durch Meditation oder durch, dass du Wallfahren gehst, Rituale durchmachst, religiöse, in die Kirche gehst oder von mir aus, dass du dich in die Luft sprengst irgendwo. Aber du musst was tun, um zu Gott zu kommen. Selbsterlösung. Das ist Religion. Und die Antwort Jesu auf die Frage dieses Schriftgelehrten, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu erben, ist wie so oft eine Gegenfrage. Jesus macht es gern. Und lass uns schauen, was Jesus sagt in Vers 26. Lehrer, Schleim, Schleim, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm, was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Hey, du bist ein Gesetzesexperte. Du bist ein Theologe. Was steht denn in dem Gesetz? Was steht denn in Gottes Wort? Was liest du? Das ist, was wir fragen müssen. Was steht geschrieben? Wenn wir bei der Suche nach dem ewigen Leben, der Suche nach Gott, wenn wir da bei uns Menschen anfangen, bei uns subjektiven kleinen Menschen, wenn wir da beginnen, dann kommen wir nicht viel weiter als zu menschlichen, subjektiven Meinungen. Ich habe meine Meinung, du hast deine Religion. Wirst nie wirklich wissen, ob du richtig liegst. Ich meine, ja, wenn du stirbst, wirst du es rausfinden, ob du die richtige Religion hattest oder nicht, aber dann ist es ein bisschen spät. Wird auch keine Atheisten geben in der Ewigkeit. Jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen eines Tages, dass Jesus Christus der Herr ist. Da wird niemand verwirrt sein. Aber hier in dieser Welt, ne, wenn wir bei uns Menschen anfangen, dann bleiben wir einfach bei Meinungen stehen. Und wenn du in der Ewigkeit dann rausfindest, okay, war meine Meinung gut oder schlecht, ist ein bisschen spät. Und viele Menschen schnitzen ihre eigene Religion. Legen sich so ihr eigenes Ding zusammen, kochen ihr eigenes Süppchen. Aber deine eigene Religion, deine selbstgeschnitzte Religion wird dir nicht viel bringen. Die wird dir nicht viel weiterhelfen, wenn es wirklich drauf ankommt. Und deswegen, wenn wir objektive Wahrheit kennen wollen, wenn wir wirklich wissen wollen, wie Gott ist und wie wir zu Gott kommen können, dann müssen wir Gott selbst fragen. Das können wir nur wissen, wenn er es uns offenbart. Und das hat er getan. In Jesus Christus und in seinem Wort der Bibel. Und so möchte ich euch ermutigen, wenn ihr irgendeine Frage habt über Gott oder Ewigkeit oder Gottes Wille, das, was richtig oder falsch ist, dann geht zur Bibel. Was steht geschrieben? Fragt Jesus. Das ist eine gute Frage. Was steht geschrieben? Da ist Gottes Wille. Was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu bekommen? Was liest du? Was sagt Gottes Wort? Sagt Jesus. Und dann zitiert dieser Theologe das große Glaubensbekenntnis Israels aus 5. Mose 6 und einen anderen Vers aus 3. Mose, Vers 19. Vers 27. Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Willenskraft ist damit gemeint, und mit deinem ganzen Verstand, mit deinem Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe Gott mit allem, was du bist, und die liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und übrigens, die Zeit hier ist eine fortlaufende Zeit. Das ist was Beständiges. Im Kontrast zu dem, was der Schriftgelehrte gesagt hat. Was muss ich getan haben? So in einem Punkt. Was muss ich getan haben? Zu einem Zeitpunkt und dann habe ich das ewige Leben verdient. Nee, Jesus sagt, es ist was Fortlaufendes. Liebe Gott mit allem, was du bist und lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Beständig, immer. Und Jesus sagt, wenn du so lebst, dann hast du das Gesetz erfüllt, hat Jesus uns gesagt. Ne? Und er sprach zu ihm in Vers 28, du hast recht geantwortet. Richtig. Tu dies und du wirst leben. Willst du aus eigener Kraft zu Gott kommen, in den Himmel kommen, dann tu das hier und du wirst ewiges Leben bekommen. Entscheidende Frage ist natürlich, hast du immer so gelebt? Hast du immer den Gott der Bibel zum Zentrum deines Lebens gemacht und hast du ihm auf diese Art und Weise geliebt hier? Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele. War dein Herz, dein Innerstes immer ungeteilt bei Gott und auf ihn ausgerichtet? Warst du immer von ihm eingenommen? Hast du ihm immer vertraut? Warst du immer verliebt in ihn? Hast du immer an ihn gedacht? Hast dich immer gefreut an ihm, an seinem Charakter, an seinem Wort, an seinem Willen? Hast du ihn immer geliebt mit deiner ganzen Willenskraft? Immer seinen Geboten gehorcht? Nur Jesus hat gesagt, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Hast du immer das, was er sagt und das, wer er ist, hast du das immer wertgeschätzt in deinem Leben? Hast du ihn nie angezweifelt und nie hinterfragt und nie angeklagt? Immer nach seinem Willen gefragt? Ist es Realität? Warst du und bist du immer so ein Liebhaber Gottes, wie Jesus das hier beschreibt? Und dann als Zweites, hast du immer ehrlich deine Mitmenschen so geliebt wie dich selbst? Nie dein eigenes Interesse vor die anderen gestellt, immer selbstlos gewesen, nie selbstsüchtig gedacht oder gehandelt, nie irgendwie neidisch oder geizig oder eifersüchtig gewesen auf irgendjemanden. Wie in 10 Geboten steht, hast du immer deine Eltern geehrt und von ihnen gehorsam gewesen. Hast du nie gestohlen, warst du nie habsüchtig, nie gelogen, nicht mal eine Notlüge, nie schlecht gedacht, nie schlecht geredet über andere. Sondern du lebst jeden Tag so ein selbstaufopferndes, selbstlos liebendes Leben. Du bist immer so ein Mensch, der anderen dient, und du bist eigentlich einer, der kaum an sich selbst denkt, sondern eigentlich immer an das Wohl anderer. Ist das Realität? Wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch. Dann hast du das Potenzial, dir Gemeinschaft mit Gott, Annahme mit Gott, ewiges Leben, den Himmel zu verdienen, aus eigener Kraft. Ich sage bewusst, du hast das Potenzial, weil du musst jeden Tag deines Lebens so weiterleben, bis du stirbst. Hast du das getan? Hast du diese Anforderungen erfüllt? Ich lache, weil ich denke, die Antwort ist eindeutig. Außer wir belügen uns selbst und machen uns selber sowas vor. Ich habe nicht so gelebt. Ich habe nie jemanden umgebracht. Ich gehe immer brav in den Gottesdienst. Ich denke ab und zu mal an Gott, ich bete sogar manchmal, ich versuche nett zu sein zu meinen Mitmenschen. Meiste Zeit bin ich sogar ganz verträglich. Nee, das ist nicht genug. Hast du immer geliebt, Gott mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele und deiner ganzen Willenskraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten immer geliebt wie dich selbst? Oder mit anderen Worten, hast du ein perfektes Leben gelebt, so wie Jesus es gelebt hat? In der Bergpredigt hat Jesus gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist der Maßstab. Nur mit solchen Menschen wird der heilige, perfekte, vollkommene, reine Gott Gemeinschaft haben. Und das ist der Maßstab. Und als ich das erkannt habe, war es vorbei mit meiner Selbstgerechtigkeit. Das Problem ist, wir haben oft denselben Maßstab. Ich hatte den falschen Maßstab in meinem Leben. Du kannst immer auf andere schauen und sagen, naja, ich bin nicht ganz so schlecht wie der oder wie die. Ich gehöre in die Kirche, der geht nicht in die Kirche. Und das ist nicht der Maßstab. Der Maßstab ist Perfektion. Bist du vollkommen, wie Gott vollkommen ist, dann Glückwunsch. Dann kannst du dir ewiges Leben verdienen, dann kannst du Gemeinschaft mit ihm haben aus eigener Kraft. Ich habe nicht so gelebt. Ich lebe auch nicht so. Ich bekenne das. Und wenn du ehrlich bist, hast du auch nicht so gelebt. Und das ist, was die Bibel uns sagt im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und der Apostel Johannes sagt uns, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, dann machen wir Gott zum Lügner. Und wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Die Wahrheit ist, Gott ist absolut heilig und perfekt und rein und wir sind Sünder. Und das ist unser Problem. Weil diese Sünde, diese Unvollkommenheit in uns, das trennt uns von Gott. Und es gibt nichts, was du tun kannst oder was du machen kannst, um das irgendwie zu ändern oder deine Schuld irgendwie wegzunehmen. Also diese Frage des Schriftgelehrten, was muss ich getan haben, damit ich ewiges Leben bekomme, ist praktisch gesprochen eine völlig irrelevante Frage eigentlich. Weil keiner von uns war gut genug. Wir haben alle versagt. Und wir werden nie aus uns selbst gut genug sein, zu Gott zu kommen. Also es muss einen ganz anderen Weg geben. Und den gibt es. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Und ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Warum? Weil nur er was mit deiner Schuld gemacht hat. Weil nur er deine Schuld weggenommen hat. Weil er, der zweite Person des dreieinigen Gottes, Mensch geworden ist und ein perfektes Leben gelebt hat, was du nicht leben kannst und ich nicht leben kann. Und dann hat er sich all deine Sünden, deine ganze Lebensschuld zurechnen lassen, sich zurechnen lassen und hat am Kreuz deinen Platz eingenommen, den Platz des Sünders. Und er hat Gottes heiligen Zorn und Gottes Gericht über diese Sünden erfahren an seinem Leib. Und hat es auf sich genommen. Er hat die Konsequenz deiner Schuld erfahren an deiner Stelle. Er war getrennt von Gott, dem Vater, am Kreuz. Wegen deiner Schuld, die auf ihm lag. Er hat die Konsequenz deiner Schuld auf sich genommen. Sozusagen deine Schulden bezahlt, deine Strafe bezahlt. Und er hat dort am Kreuz ewiges Leben für dich erkauft. Und er bietet dir das als Geschenk an. Ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott. Nicht wegen dem, was du getan hast, sondern wegen dem, was Jesus getan hat. Nicht, weil du es verdient hast, sondern weil Jesus es für dich verdient hat. Leute, ewiges Leben ist ein Geschenk aus Gnade. Nicht was, was wir uns verdienen können. Nicht eine Belohnung für das, was wir getan haben oder wer wir sind. Und das unterscheidet das biblische, wahre Christentum von allen Religionen, allen menschlichen Religionen, auch den christlichen Religionen. Ich bin 18 Jahre lang jeden Sonntag in die Kirche gegangen und ich habe nichts geschnallt. Ich war selbstgerecht, ich habe es nicht verstanden. Nur weil du zum McDonald's gehst, wirst du nicht zu einem Hamburger. Nur weil du in die Garage gehst, wirst du nicht zu einem Auto. Nur weil du in die Kirche gehst, wirst du nicht zu einem Christen. Sorry. Ich hoffe, ich zerstöre nicht die Illusionen von irgendjemandem hier. Ich habe früher so gedacht, ich bin ein Christ, ich gehe in die Kirche, ich haben ihn umgebracht, ich bin ja ein netter Mensch. Boah. Nee, das klappt nicht. Das klappt nicht. Es ist möglich, sehr religiös zu sein. Wie dieser Schriftgelehrte, sogar christlich religiös. Um nicht das ewige Leben zu haben. Keine wirkliche persönliche Beziehung zu haben mit Gott. Nee, es ist ein Geschenk. Wie kann ich dieses Geschenk annehmen? Wie kann ich ewiges Leben empfangen von Jesus, das er für mich erkauft hat? Ich muss meine Selbstgerechtigkeit aufgeben. Völlig. Ich muss mich selbst bankrott erklären, geistlich. Ich muss bekennen, dass ich ein Sünder bin. Auch mir selbst eingestehen. Diesen Maßstab. Ein bisschen höher setzen als meinen eigenen und sagen, nee, Gott, das stimmt, ich habe es nicht geschafft. Ich bin ein Sünder. Ich kann mich nicht allein retten. Und dann muss ich mich Jesus ganz allein anvertrauen. Du musst dich Jesus anvertrauen als deinem Retter und als deinem Herrn. Das annehmen für dich persönlich, was er am Kreuz für dich getan hat. Und wir Christen haben verschiedene Worte dafür. Wir nennen das Bekehrung oder Lebensübergabe oder Jesus in unser Leben einladen als unseren Herrn und unseren Erretter. Es geht um eine Identifikation mit Jesus. Dass ich mein Vertrauen von mir selbst wegsetze. Ich habe kein Vertrauen mehr auf mich, auf das, was ich tue. Und ich setze mein Vertrauen völlig auf Jesus Christus. Ich vertraue mich völlig ihm an. Es ist ein einfaches Gebet, in dem ich das bekenne und sage, ja, ich habe erkannt, ich bin ein Sünder. Ich stimme mit dir überein, Gott, das stimmt. Ich bekenne das. Und ich kann mich nicht selber retten. Ich brauche dich, Jesus. Ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist, für meine persönliche Schuld. Nicht bla bla, ich habe früher oft gehört, oh, er ist gestorben für die Sünden der Welt, was immer das heißt, weil irgendwie so, nee, für mich persönlich war es. Meine Lebensschuld hat er getragen am Kreuz. Und ich sage, Jesus, ich möchte, dass es für mich gilt. Ich nehme es an, ich vertraue mich dir an. Aber ich war doch immer ein guter Mensch. Nein! War es nicht gut genug? Aber ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, ich bin doch christlich erzogen worden. Nein, Gott hat keine Enkelkinder. Das ist eine persönliche Entscheidung, es braucht eine persönliche Entscheidung. Das habe ich früher nicht verstanden. Religiosität ist nicht genug. Aber ich gehe doch regelmäßig in die Chapel sogar, hier in Gottesdienst. Und ich singe mit die Lieder und ich bete und ich tue sogar meinen Dienst. Und alle dort glauben, dass ich Christ bin. Ja, und? Die Chapel kann dich nicht retten. Es gibt nur eine Person, einen, der dich retten kann. Nur einen, der für deine Sünde bezahlt hat. Und das ist Jesus Christus. Und du musst all diese anderen Abers aufgeben. Oder diese Jesus und noch irgendwas. Dein Vertrauen allein auf Jesus Christus setzen. Allein ihn ergreifen und sagen, Jesus, du rette mich. Weil nur er kann dich retten, nur er kann dich in Beziehung mit Gott bringen. Nur er hat für deine Schuld bezahlt. Deswegen kann Jesus sagen, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Alles klar? Mir ist es so wichtig, dass ihr das versteht, weil ich das 18, 19 Jahre meines Lebens nicht gecheckt habe. Und ich habe gedacht, ich bin Christ und ich gehe in die Kirche und alles. War völlig am falschen Dampfer. Und ich hatte kein ewiges Leben. Ich hatte keine persönliche Beziehung mit Gott. Bekehrung, Leute. Es ist notwendig. Eine persönliche Glaubensentscheidung, wo du das annimmst, was Jesus für dich getan hat. Persönliches Anvertrauen. Mir ist es so wichtig. Ich möchte nicht, dass irgendjemand religiös hierher kommt, vielleicht jahrelang, und da sitzt und denkt, oh, ich bin Christ, alles ist klar, oh, ich gehe in die Kirche, habe niemanden umgebracht. Und du gehst verloren, du hast kein ewiges Leben. Das wäre eine Tragödie für mich. Für dich noch mehr. Persönliches Vertrauen auf Jesus ist so wichtig. Wir können uns selber retten. Jesus sagt zu diesem gesetzlichen Theologen, du hast recht geantwortet. Richtig, mein Freund. Tu dies und du wirst leben. Und der fühlt sich so ein bisschen überführt. Der fühlt sich auf den Schlips getreten. Ich nehme mal an, für ihn hat das Ganze als intellektuelle theologische Diskussion begonnen. Und der Typ hatte eine gute Theologie, der hat richtig geantwortet. Der hat das richtige Kopfwissen gehabt. Aber natürlich hat er nicht perfekt so gelebt. Und Jesus macht das Ganze wie immer persönlich. Er macht das immer. Jesus war nicht drauf aus, eine theologische Debatte zu gewinnen. Wir sind das manchmal. Nee, Jesus ging es um diesen Menschen. Es ging ihm um die Seele dieses Schriftgelehrten. Jesus sagt nicht, oh hey, das war ein guter Punkt. Richtig. Richtige Antwort. Ich stimme überein mit dir. Hey, es war gut mit dir zu reden. Sehen wir uns nächste Woche, ha? Bei der nächsten Theologievorlesung. Tschüss, mach's gut. Sehen uns im Gottesdienst. Nee, Jesus sagt, du hast richtig geantwortet. Jetzt tu dies und du wirst leben. Er fordert ihn persönlich heraus. Hey, du denkst, dass du Gott und deine Nächsten so lieben kannst? Okay, tu dies. Geh hin. Probier's aus. Schau, wie weit du kommst. Versuch so zu leben. Und wir alle wissen, es gibt keine vollkommenen Menschen. Und auch dieser Schriftgelehrte war nicht vollkommen. Und ich denke, das war ihm in seinem Herzen sehr wohl bewusst. Er wusste natürlich, dass er Gottes Gesetz gebrochen hatte. Und er hat hier offensichtlich auch gespürt, dass er nicht in der rechten Beziehung ist mit Gott. Aber seht, was er hier macht. Statt es zuzugeben, um sich geistlich bankrott zu erklären und um Gnade und Barmherzigkeit auszuschreien zu Jesus, zu sagen, Jesus, rette du mich. Was macht er? Er rechtfertigt sich selbst. Vers 29, indem er sich aber selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus. Er wollte seine eigene Gerechtigkeit vor Gott und auch vor den Zuhörern wahrscheinlich aufrechterhalten. Oh Mann. Ich hoffe, dass es keiner von uns tut. Boah, das wäre jetzt so peinlich. Jetzt gehe ich 10 Jahre in die Gemeinde und jetzt zu sagen, hey, ich war nie wirklich bekehrt und ich muss, oh, vielleicht rechtfertige ich mich selber lieber. Und seht, was er hier sagt. Dem er sich aber selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Naja, die Liebe zu Gott ist nicht so gut beobachtbar, ne? Aber die Liebe zu unseren Mitmenschen ist sehr gut beobachtbar. Wahrheit, Johannes sagt uns, wer seine Nächsten nicht liebt, liebt Gott auch nicht. Aber so sagt er, um sich selbst zu rechtfertigen, sagt er, und wer ist mein Nächster? War ein guter Theologe, ein guter Diskutant. Und wenn du in die Enge getrieben wirst oder überführt bist, dann fang mal an, die Begriffe zu hinterfragen. Mein Nächsten lieben. Naja, was meinst du denn eigentlich mit lieben? Was bedeutet denn lieben eigentlich? Ich meine, ich ertrage ja meine Mitmenschen und habe niemanden umgebracht. Wer ist denn mein Nächster? Versuch den Kreis so ein bisschen einzuschränken. Wer ist denn mein Nächster? Vielleicht meine Familie. Die meisten Menschen lieben ihre Familie. Selbst die Terroristen, die kein Problem damit haben, irgendwo Haufen Leute in ein Kaffeehaus oder auf dem Marktplatz oder Kinder in der Schule in die Luft zu sprengen und kaltblütig zu ermorden. Und die lieben ihre Familienangehörigen oder ihre Gruppe oder ihr Volk. Wer ist denn mein Nächster? Lass uns mal ein bisschen technisch über die Begriffe philosophieren, Jesus. Wer ist denn mein Nächster? Versucht hier die Anforderung Gottes ein bisschen einzuschränken. Ne? Gottes Gebot so auf seine Ebene runterzuholen. Es irgendwie lebbar zu machen für sich. Tun wir oft, oder? Und Jesus antwortet ihm mit einem Gleichnis. Mit einer Geschichte. Warum denkt ihr, tut es Jesus? Irgendeine Idee? War eine Frage. Warum denkt ihr, antwortet Jesus mit einem Gleichnis? Dass er selbst drauf kommt, ja.
So hast du ihn selbst verstanden.
Ja, es macht es verständlich, es illustriert. Stimmt alles. Meine persönliche Theorie ist, was ist, wenn man eine Geschichte erzählt? Was macht das? Geschichten berühren unser Herz, oder? Eine Geschichte kann mehr sagen als 1000 theoretische Worte. Und das war das Problem dieses Schriftgelehrten, dieses Intellektuellen. Ne? Für ihn war das da oben. Kopfwissen, theologische, abstrakte, allgemeine Diskussion. Und Jesus versucht bei diesem Mann durchzudringen zu seinem Herz, durch dieses theologische Debattieren hindurch. Von einer philosophischen, abstrakten, allgemeinen Diskussion, hier macht es persönlich und einfach und praktisch. Und erzählt ihm jetzt eine Geschichte aus der Lebenswelt seiner Zuhörer, die allen vertraut war. Jesus aber erwiderte und sprach, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Weil Jerusalem ist oben am Berg und Jericho ist unten am Fuß von dem Berg. Im Jordantal, dazwischen ist so eine steinige Wüstengegend. Und ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber. Also er wird überfallen. Diese Straße war berüchtigt, wurde die blutige Straße genannt damals. Und gab es viele Höhlen, war eine zerklüftete, wilde Gegend, war einfach sich dort zu verstecken und die meisten Leute sind nicht alleine gereist, um sich besser schützen zu können vor Überfällen. Aber der wurde überfallen und diese Räuber, die ihn auch auszogen, haben ihm sogar sein Gewand geklaut und ihm Schläge versetzten. Und sie gingen weg und ließen ihn halbtot liegen. Vertraute Geschichte. Können sich alle was vorstellen? Wussten alle, es ist eine gefährliche Straße, okay, den wurde er überfallen, völlig ausgeraubt bis aufs Unterhemd und liegt halbtot auf der Straße. Vers 31, von ungefähr aber ging ein Priester jenen Weg hinab und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Wer war ein Priester? Was war ein Priester? Ein Levit, genau, aus dem Stamm der Leviten, aber noch mehr eingeschränkt. Die Leviten waren die, die allgemein am Tempel oder im Heiligtum gedient haben, Hilfsdienste für die Priester verrichtet haben. Aber die Priester waren eine Familie eigentlich, die Nachkommen von Aaron. Es waren die einzigen, die in den heiligen Tempel reingehen durften, in den Vorraum, das Heiligtum. Und dann der Hohepriester allein durfte in das Allerheiligste rein und die durften da drin Gott dienen. Also es war eine privilegierte Stellung. Eine Familie aus ganz Israel durfte das tun. War sicher religiös, war angesehen. Vielleicht würden wir heute sagen, er wäre ein Priester oder ein Pastor, geistlicher Leiter. Lesen wir weiter. Vers 32. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte und sah ihn. Und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Klassischer Zuschauereffekt. Ne? Was war ein Levit? Poppy hat schon gesagt. Leviten waren ein Stamm aus Israel, die freigestellt wurden sozusagen für den Dienst am Heiligtum. Die haben keine Erbteile empfangen, sondern wurden durch den Zehnten, gemeinsam mit den Priestern, von den Zehnten des Volkes unterstützt, erhalten, freigestellt, freigesetzt für den Dienst an dem Heiligtum oder dem Tempel. Wir würden heute sagen, das waren Vollzeitliche. Obwohl es ein dummes Wort ist, ich mag das nicht, weil wir sind alle vollzeitlich im Dienst für den Herrn. Haben nur unterschiedliche Berufungen. Aber er war einer, der vollzeitlich im geistlichen Dienst war, sozusagen. Freigestellt für den Gottesdienst, ein professioneller Christ, könnte man vielleicht sagen. Es waren zwei ehrenwerte Personen, zwei religiöse Leute in den Augen dieser Schriftgelehrten, vielleicht sogar Vorbilder. Vielleicht können wir uns damit identifizieren. Du glaubst, du kennst die Bibel, kommst in den Gottesdienst, dienst sogar, bist ein aktives Mitglied deiner Gemeinde. Aber was machen diese professionellen Christen hier mit dem halbtoten Mann? Machen einen Bogen um ihn. Da liegt er. Wie geht es uns damit? Ihr Gläubigen, Rechtgläubigen, braven, religiösen Christen, ihr fromme Leute, habt ihr das je getan? Ja? Da war irgendjemand in Not, du hast ein Bedürfnis gesehen, aber du hast das irgendwie ignoriert, andere Richtung geschaut, vielleicht der Penner, der auf der Straße sitzt und ein Unfall, schnell mal vorbeigefahren. Oder vielleicht irgendein Streit in der Straßenbahn, irgendwer hat einen anderen dumm angemacht. Nur keine Wellen, ne? Ich könnte eins auf die Schnauze kriegen, wenn ich da meinen Mund aufmache, ne? Oder vielleicht ist nur, dass eine alte Frau einen Sitz sucht in der Straßenbahn. Und denkst, oh, die anderen sollen aufstehen. Vielleicht ist sie in der Gemeinde. Bruder oder Schwester, die hat irgendeine Not, weint. Und so, oh. Ignorierst du ein bisschen. Oder es wäre einsam und denkst, oh, jemand anderer soll den besuchen. Vielleicht noch ein bisschen näher an unserem Herzen. Vielleicht hat einer finanzielle Probleme. Denkst du, naja, die anderen sollen sich darum kümmern. Oder vielleicht ist es eine geistliche Not. Da braucht jemand Jesus und du denkst, naja, irgendwer anderer soll erzählen. Haben wir das schon mal gemacht, dass wir eine Not gesehen haben und es ignoriert haben? Ehrlich mal. Ich oute mich wieder. Ich denke, wenn wir ehrlich sind, haben wir es alle dann und wann schon mal getan. Ich meine, wir wissen, wir sollten unseren Nächsten lieben, ne? Aber wir hatten einfach nicht so das Herz für diesen Menschen in der Situation. Warum, denkt ihr, haben diese zwei Typen, diese religiösen Typen hier, der Levit und der Priester, dem halbtoten Menschen auf der Straße nicht geholfen? Was denkt ihr? Was können Ursachen sein? Wir müssen nur an euch selber denken. Wir müssen an uns denken. Was sind so unsere Beweggründe, nicht zu helfen? Das ist wieder eine Frage.
Bringt nur Probleme.
Ja, bringt nur Probleme. Hey, das tue ich mal nicht an, das ist mühsam. Vielleicht unangenehm, schmutzig. Ja, vielleicht ist er krank, ich stecke mich noch an. Oh, Hilfe, nicht zu nahe dran. Was hast du gesagt, Anna? Er hatte Angst. Das kann auch gut sein. Vielleicht ist das ein Trick. Vielleicht steckt er ja mit den Räubern unter einer Decke. Und dann, wenn ich hingehe und versuche, dem zu helfen, dann kriege ich selber eine über die Mütze. Genau, Zeitdruck. Boah, ich habe keine Zeit. Ich bin zu beschäftigt, ich komme zu spät zum Essen. Ich komme gerade von der Arbeit. Ich komme zu spät zum Essen, wenn ich da jetzt stehen bleibe. Oder vielleicht das umgekehrt, vielleicht war in die andere Richtung unterwegs. Hat sich gedacht, hey, ich muss im Gottesdienst. Ich muss doch predigen, ich kann doch da jetzt nicht stehen bleiben und irgendjemandem helfen. Faulheit, ja, Bequemlichkeit ist oft unsere Motivation. Vielleicht auch dieses Denken, jemand anderer sollte doch. Haben wir das manchmal? Wir sehen was. Es sind noch so viele da. Das ist übrigens so bei diesem Zuschauereffekt, je mehr Leute da sind, desto weniger hilft der Einzelne. Und die anderen sollen doch. Die anderen sollen. Aber weißt du was, wenn Gott dich auf eine Not aufmerksam macht, wenn Gott dir was zeigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er dich gebrauchen will, um dieser Not zu begegnen, um dieser Menschen zu dienen. Ja, Angst, die Anna hat es gesagt, ne? Menschenfurcht zählt uns oft davon ab, zu dienen, oder? Ist immer ein Risiko, wenn wir anderen dienen, wenn wir versuchen, Schritt im Glauben zu machen, Gott zu dienen. Ist immer ein Risiko dabei. Oh, was, wenn ich da jetzt, oh, was wird mich das kosten? Wie wird das sein? Auf der anderen Seite sagen wir, oh, Christsein ist so langweilig und oh, es tut sich nichts, es ist kein Abenteuer. Ja, du kannst nicht beides haben. Du kannst eine absolute Sicherheit haben und gleichzeitig ein Abenteuer. Nee, wenn du Abenteuer mit Gott erleben willst, dann musst du Risiko eingehen. Dieser Schriftgelehrte war ein guter Gesetzlicher. Und wie denken gesetzliche Menschen? Wenn sie irgendjemanden sehen, der in Not ist, vielleicht der sein Leben selbst verbockt hat. Genau. Selber schuld. Wäre der in der Gruppe gereist wie alle anderen, dann wäre ihm das nicht passiert. Selber schuld. Hey, dieser Penner auf der Straße oder der Alkoholiker, man war seine Entscheidung, ja, selber schuld. Dieser homosexuelle AIDS-Kranke, ach ja, selber schuld. Hat schlechte Entscheidungen getroffen. Hey, du erntest das, was du siehst. Vielleicht sogar, das ist Gottes Gericht. Und jetzt soll ich dir helfen? Gute religiöse Menschen können oft sehr unbarmherzig sein. Sehr hartherzig. Und das war das Problem hier. Vers 33. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Das ist jetzt der Kontrast dazu. Und der arme Schriftgelehrte, Jesus macht es ihm wirklich nicht leicht. Wer ist der Held der Geschichte? Ein Samariter. Oh oh. Wisst, die Juden und die Samariter hatten ein gespanntes Verhältnis. Die Samariter waren ein Mischvolk. Als das Nordreich Israel von den Assyrern verschleppt wurde, die Oberschicht wurde verschleppt und dann haben sie andere Völker aus anderen Ländern dort angesiedelt. Das war so die Philosophie der Assyrer, die Leute umzusiedeln, damit die nicht auf die Idee kommen, zu rebellieren gegen ihre Herrschaft. Also wir siedeln die High Society von dem einen Land in das andere. Die sind dort dann Flüchtlinge und die High Society vom nächsten Land siedeln wir da an. Und diese Heiden, die in Israel angesiedelt wurden, die haben sich dann mit dem übrig gebliebenen Volk da vermischt. Und die haben ihre eigenen Religionen mitgebracht und das ist so eine Mischreligion und so ein Mischvolk geworden. Und die Juden, die reinrassigen Juden, das ist ja sehr wichtig bei den Juden, na, richtige Stammbaum, alles koscher, alles gut, die haben runtergesehen auf die Samariter. Die haben die nicht akzeptiert. Und im Gegenzug haben die Samariter dann die Juden gehasst, na, wie es so ist. Die haben sich gegenseitig gehasst. Also in den Augen dieser Schriftgelehrten war dieser Samariter der absolute Abschaum. Der absolute Loser. Und ich frage jetzt nicht nach einer lauten Antwort, aber in deinem Herzen, sei mal ehrlich, gibt es Menschen, gegen die du so eine Einstellung hast? Vielleicht Ausländer? Angehörige von einer anderen Religion? Homosexuelle, drogensüchtige Penner. Gibt es da Leute, wo du das denken hast, oh, das ist Abschaum. Das ist zweitklassig. Hey, das ist nicht Jesu Herz. Das ist kein Platz im Herzen eines Christen für Rassismus. Oder irgendwo Vorurteile gegen andere Menschen. Seht, was dieser Samariter tut. Ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin. Und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Ich habe 6 Punkte hier, was den Samariter betrifft. Das erste ist, er sah diesen Menschen in Not. Hatte offene Augen für die Nöte anderer. Ganz andere Lebensphilosophie als diese selbstgerechten Religiösen. Um ein Auge zu haben für deine Nächsten, darfst du nicht zu sehr auf dich selbst fixiert sein. Jetzt wirst du blind. Wie sehen wir andere Menschen? Wie gehst du durchs Leben? Diese Räuber haben diesen armen Mann als Opfer gesehen. Hey, den kann ich ausbeuten. Priester und der Levit haben ihn mehr so als Störung gesehen, die sie vermeiden wollten. Aber der Samariter hat in diesen Menschen seinen Nächsten gesehen, den er helfen sollte. Wie sehen wir unsere Mitmenschen? Zweite, was wir hier sehen, er war innerlich bewegt. Seht, das ist eine Herzenssache. Der Typ hatte eine andere Herzenseinstellung als die anderen. Er war barmherzig. Er hatte Mitleid. Ne? Das steckt schon im Wort drin, Mitleiden mit wem anderen. Vielleicht aus seiner eigenen Erfahrung der Ablehnung. Korintherbrief heißt es, dass Gott uns durch schwere Zeiten gehen lässt manchmal und er tröstet uns, damit wir andere trösten können mit dem Trost, mit dem wir getröstet wurden. Oft sind das die besten Seelsorger. Ganzen religiösen, gesetzlichen, hey, die richten, oh, du bist geschieden, was? Oh. Und da ist einer, der selbst diese Hölle durchgemacht hat, eine Scheidung, der hat Barmherzigkeit. Oder eine Frau, die ihr Kind verloren hat oder eine Abtreibung hinter sich hat, die kann nachempfinden, was eine andere Frau durchmacht. Die kann mitfühlen. Deswegen sind so Selbsthilfegruppen von Betroffenen oft wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Mitleid, mitfühlen, sind auch die besten Seelsorger. Das ist eine Herzenssache. Die anderen haben den als Störung gesehen, da war kein Mitgefühl da. Ist mir doch egal hier. Ich habe Hunger, ich will das essen. Er war innerlich bewegt, der Samariter. Das ist was Gott tun muss in unseren Herzen. Müssen wir Gott unsere Herzen hinhalten und sagen, Gott, wenn ich ein Herz, hartes Herz habe, mach es weich. Gib mir Mitleid für meine Mitmenschen. Das Dritte, was wir sehen in Vers 34, und er trat hinzu. Barmherzigkeit hat ihn aktiv werden lassen. Nicht irgendwie, oh, jemand anderer sollte, das ist ein Problem, aber wer anderer soll sich drum kümmern? Nee. Wie gesagt, wenn Gott dir eine Not zeigt, wahrscheinlich will er dich gebrauchen, wenn er dich darauf hinweist. Mach dein Herz nicht hart. Dieser Mann war bereit, sich die Hände schmutzig zu machen. Als Viertes sehen wir, er war zugerüstet, er war vorbereitet für den Dienst. Naja, das war seine Mentalität. Ich bereite mich vor, ich rüste mich zu, ich will fähig sein, anderen zu dienen. Hat er ein Herz dafür. Seht hier, er verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Wein als Desinfektion, Alkohol, Öl als Heilmittel. Hey, der hatte sein Erste-Hilfe-Paket hinten in seinem Esel. War vorbereitet. Und dann als Fünftes sehen wir, er kümmert sich weiter um diesen Mann. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Er kümmert sich weiter um diesen Mann. Er setzt ihn auf seinen Esel, das heißt, er ist gelaufen und geht ein Stück Weg mit ihm. Langfristige Perspektive fehlt uns auch allzu oft. Wir denken, oh, da mal ein schnelles Gebet, Amen, der Herr segne dich und tschüss. Hier mal ein kurzer Rat, Halleluja. Ich glaube, hier haben wir ein Bild von echter Jüngerschaft. Wirklich ein Stück Weg mitgehen, jemanden zu begleiten. Oft jemand, der in eine Sünde, in eine Abhängigkeit, in einer Sucht, in so einer Gewohnheit gefangen ist, oft werden diese Leute nicht von einem Tag auf den nächsten frei. Ich meine, es fängt an mit einer Entscheidung, ja, ich will frei werden, ich will wirklich. Aber haben wir Geduld dann mit den Menschen und sind wir bereit, sie ein Stück mitzunehmen und zu begleiten und zu ermutigen? Jüngerschaft, das ist, was wir hier sehen. Das braucht natürlich ein größeres Commitment, eine längerfristige Hingabe. Der Samariter hatte das. Vers 35, und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus, und gab sie dem Wirt und sprach: Trage Sorge für ihn, und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Gib ihm 2 Denare, das waren 2 Tageslöhne. Weißt du, was das heute ist? Tageslohn für einen einfachen Arbeiter, vielleicht 80, 100 Euro pro Tag, hat er 200 Euro abgedrückt mal so. Das war was, ne? Das war nicht gerade mal hier so ein paar Peanuts, 2 Euro. Das hat ihm was gekostet. Und dann hat er gesagt, und lieber Wirt, wenn der noch mehr Kosten aufhäuft, ich bin bereit zu bezahlen. War bereit, den Preis zu bezahlen. Und immer wenn du einen anderen Menschen dienst, wird es dich kosten. Ohne Ausnahme. Es kostet dich immer Überwindung. Ich habe das letzte Mal erzählt von dem Penner, den ich mal mit nach Hause gebracht habe, der sehr streng gerochen hat. Und wow. Überwindung, Bequemlichkeit, finanziell, deine Zeit, es wird dich kosten. Immer. Es ist immer ein Kreuz drin, sozusagen. Wenn du dich entscheidest, einem anderen Menschen zu dienen, dann heißt es, du musst dich selbst verleugnen und deine Selbstsucht zurückstecken. Es wird dich immer kosten. Du musst bereit sein, den Preis zu bezahlen. Das war der 6. Punkt. Er war bereit, den Preis zu bezahlen. Die letzten 2 Verse, da sehen wir die Anwendung jetzt. Jesus fragt diesen Schriftgelehrten: Was meinst du? Wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Ich möchte nicht mal das Wort Samariter in den Mund nehmen. Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin und handle ebenso. Seht ihr hier, dass Jesus die Frage eigentlich umdreht? Ist interessant, ne? Wer ist mein Nächster? Jesus sagt, die Frage ist nicht wirklich, wer ist mein Nächster, sondern die Frage ist, bin ich ein Nächster? Ist es mein Herz, ein Nächster zu sein? Weil dann ist jeder Mensch, der Not hat und den Gott in dein Leben bringt, mein Nächster. Und die Anwendung für uns ist dieselbe wie für diesen Schriftgelehrten: Geh hin und handle ebenso. Gibt es jemanden? Hast du gerade jemanden im Kopf? Legte der Heilige Geist gerade jemanden aufs Herz, der eine Not hat? Wovon du weißt? Wirst du der Nächste sein? Wirst du dich darauf einlassen? Warum sollen wir das tun? Wir wollen barmherzige Samariter werden, weil Jesus dieser barmherzige Samariter für uns war. In dieser Geschichte, was der Samariter vorgelebt hat, ist eigentlich das, was Jesus gelebt hat. Und es ist das, was Jesus für uns getan hat. Wir waren die, die halbtot in der Gosse gelegen sind. Wir waren kaputt und zerstört durch unsere Schuld, durch unsere Sünde. Und Jesus ist gekommen. Und er hat den Preis bezahlt, oder? Und er hat uns aufgenommen, aufgehoben und getragen. Er geht mit uns und er heilt uns und er verbindet uns und er salbt uns. Das ist, was Jesus für uns getan hat. Deswegen wollen wir rausgehen und das für andere tun. Und wie können wir das tun? Nicht aus eigener Kraft. Das, was der Samariter und Jesus vorgelebt haben hier, das ist ewiges Leben. Das ist diese Qualität eines Lebens, nur aus der Beziehung mit Gott kommt. Ewiges Leben. Wir brauchen zuerst ewiges Leben. Zuerst Beziehung mit Gott. Und dann können wir so leben. Wenn wir seine Barmherzigkeit und seine Liebe empfangen, seine Zurüstung empfangen. Liebe, die Frucht des Heiligen Geistes in uns. Dann können wir rausgehen und gute Werke tun. Die guten Werke sind eine Frucht. Nicht umgekehrt, wie der Gesetzliche gedacht haben, ich muss gute Werke tun, um mir das ewige Leben zu verdienen. Hey, wie kannst du aus eigener Kraft so leben, wie Jesus gelebt hat? Das ist unmöglich. Wie weit kommen wir aus eigener Kraft? Wie viel Liebe haben wir in uns selbst? Ich habe nicht sehr viel. Ich brauche Jesus jeden Tag. Wie viel Barmherzigkeit haben wir in uns selbst? Ich meine, selbst wenn wir so leben wollen, da ist eine Mauer dazwischen. Wir haben nicht die Kraft, das zu tun. Deswegen ist es völlig illusorisch zu sagen, ich verdiene mir irgendwo den Himmel. Ich kann es irgendwie aus eigener Kraft. Nee, du brauchst zuerst ewiges Leben. Durch das, was Jesus für dich getan hat. Indem du dich bekehrst und ihm zuwendest und dich retten lässt von ihm. Und dann teilt er sein Leben mit dir und er fängt an, in deinem Herz zu wirken. Und er gibt dir sein Herz für andere Menschen. Und dann fängst du an, dieses Leben auszuleben, was Jesus dir gibt. Gute Werke sind eine Frucht von unserer Beziehung. Das ist ewiges Leben. Also wir müssen uns erst öffnen für Jesus. Wollen wir das tun? Wollen wir ihn um seinen Beistand bitten für diese Woche? Jesus, wir danken dir, dass du uns so sehr liebst. Wir danken dir, dass du der barmherzige Samariter für uns warst. Dass du uns gerettet hast, Herr. Dass du uns ewiges Leben anbietest und schenkst. Und dass du in uns wirkst, Herr. Dass du uns änderst und aus uns selbstsüchtigen, egoistischen, kaltherzigen Menschen barmherzige Samariter machen willst. Und es ist so heil, so zu leben und so gut und wir sehen das und doch ist uns bewusst, oh oh, was für eine Herausforderung. Wir brauchen dich, Jesus. Ich bitte um deine Zurüstung für jeden Einzelnen von uns. Schenk uns offene Augen. Schenk uns ein williges Herz. Schenk uns deine Barmherzigkeit. Leb du durch uns, Jesus. Wir wollen uns von dir abhängig machen und bitten, dass du unser Leben füllst mit deinem Heiligen Geist. Danke, dass du da bist. Wir wollen uns dir anvertrauen. In Jesu Namen. Amen.